Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen Nachmittag und herzlich willkommen bei der Sendung Philosophische Brocken. Mein Name ist Aaron Salzer und ich studiere an der Universität Wien Psychologie und Philosophie. Ich lade Sie herzlich ein, sich mit mir gemeinsam dem Aggressionsverständnis Erich Fromms zu widmen. Die Sendung stellt Fromms Verständnis von Aggression vor dem Hintergrund seines Menschenbildes dar und verweist auf einige ideengeschichtliche Zusammenhänge, die Fromm mit beeinflussten und sein Denken formten. Ich beziehe mich bei der Darstellung vor allem auf Fromms Werk »Die Anatomie der menschlichen Destruktivität«. Die Quellen sowie die verwendete und weiterführende Literatur findet der interessierte Hörer auf der Homepage der Philosophischen Brocken unter audiothek.philo.at bzw. auf der Programmseite von Radio Orange. Die Originalzitate werden von Pablo Reinhardt gesprochen. Musik hören Sie von John Frusciante, Bob Marley, Rasta Funder, Leonard Cohen and Kings of Leon. Zur Einstimmung folgt Ramparts von John Frusciante. Erich Fromm war Sozialpsychologe, Sozialphilosoph und Psychoanalytiker. Er wurde am 23. März 1900 in Frankfurt am Main geboren und verstarb 80 Jahre später in der Schweiz. Ursprünglich stammte er aus einer orthodox-jüdischen Familie, studierte später Soziologie bzw. Nationalökonomie bei Alfred Weber in Heidelberg und erhielt Talmudunterricht bei Rabbi Rabinkow. Darauffolgend widmete er sich intensiv der Psychoanalyse und setzte sich mit marxistischem Gedankengut auseinander, was dazu beitrug, dass sich seine Haltung gegenüber dem Judentum modifizierte. Diese drei Denktraditionen, das Judentum, der Marxismus und die Psychoanalyse, bestimmten von da an seine intellektuellen Auseinandersetzungen und können als die drei Grundpfeiler seines Werkes angesehen werden. Fromm leistete wichtige Beiträge im Rahmen der analytischen Sozialpsychologie und war in den 30er Jahren Mitarbeiter am Institut für Sozialforschung im Umfeld von Max Horkheimer. Später wurde er neben weiteren einflussreichen Psychoanalytikern zu den Begründern der psychoanalytischen Strömung der Neopsychoanalyse, die sich in kritische Distanz zur Triebtheorie Freudscher Prägung stellte. Diese theoretische Distanzierung zur Triebtheorie sowie die Schriften von Karl Marx und das Judentum, insbesondere die Schriften der Propheten, bestimmten Fromms weiteres Denken tiefgehend und führten letztendlich zu seinem Menschenbild und auch zu dem Aggressionsverständnis, welchem wir uns in dieser Sendung widmen werden. Erich Fromm setzt sich in seinem Gesamtwerk mit den Grundlagen der menschlichen Existenz auseinander und appelliert an die Menschheit, ihr Leben und die gesellschaftlichen Gegebenheiten, in denen sie leben, zu überdenken und zu verändern. In seinem anthropologischen Werk »Die Anatomie der menschlichen Destruktivität«, das 1973 veröffentlicht wurde, setzt er sich mit der Aggression beim Menschen auseinander und fragt nach den Ursachen für Kriege, Gewalttätigkeit, Unterdrückung und Zerstörung. Er teilt dem bedeutenden Verhaltensbiologen Konrad Lorenz eine Absage, der die menschliche Aggression als einen angeborenen Trieb versteht und zum Naturgesetz erklärt, wonach die aggressiven Verhaltensweisen der menschlichen Natur inhärent sind. Dies kritisiert Fromm. Er stellt die verschiedenen Aggressionsphänomene differenzierter dar und unterteilt sie in sogenannte gutartige und bösartige Aggressionen. Doch dazu später. In Fromms Analyse der menschlichen Aggression findet jedoch auch Sigmund Freuds Triebtheorie und insbesondere der Todestrieb eine Kritik und Auseinandersetzung. Von welchem Punkt aus nimmt Fromm seine Untersuchung in Angriff? Im Vorwort der Anatomie der menschlichen Destruktivität schreibt er, dass man in der Untersuchung des Aggressionsphänomens
nicht nur deshalb angefangen hat, weil sie zu den grundlegenden theoretischen Problemen der Psychoanalyse gehören, sondern auch, weil eine Welle der Destruktivität, die die Welt überschwemmt, diese Untersuchung auch auf praktischem Gebiet höchst bedeutungsvoll erscheinen lässt.
Dies zeigt bereits, dass seine Auseinandersetzung mit dem Phänomen von zwei Quellen herrührt. Nämlich einerseits von einer theoretisch-psychoanalytischen und andererseits von praktischen Fragen, die ihn in Anbetracht der damaligen politischen Ereignisse zum Denken aufforderten. Fromm lebte schließlich in einer Welt, die im Schatten der weltumspannenden Zerstörung stand. Die beiden Weltkriege, der Faschismus in seinen unterschiedlichsten Facetten und das Wettrüsten waren nur einige der fatalen Phänomene. Hinzu kam, dass im Jahre 1963 ein Buch von Konrad Lorenz mit dem Titel »Das sogenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression« erschien. In diesem Werk vertritt Lorenz die These eines angeborenen Aggressionstriebes, der zwangsläufig abreagiert werden muss und somit zu Kämpfen und Feindseligkeiten in der Art führt. Manche Kritiker vermuteten, dass die Publikation politischen Hintergründen folgte, um Gewalt und Unterdrückung zu rechtfertigen. Denn in den 60er und 70er Jahren stand man nach wie vor, wie Josef Ratner meint,
unter dem unmittelbaren Eindruck der gewalttätigen Exzesse, die im Faschismus, im Krieg und in der Nachkriegszeit stattgefunden hatten. Indem Lorenz die Ursache individueller und kollektiver Sadismen in die menschliche Natur verlegte, exkulpierte er alle Kriegsverbrechen und auch die gesellschaftlichen Verhältnisse, die ihnen zugrunde lagen. So mancher ehemalige Nationalsozialist und Kriegsteilnehmer konnte sich erleichtert sagen, dass er je nur das sogenannte Böse praktiziert habe. Er hatte eben den naturnotwendigen Aggressionstrieb abreagiert und dagegen konnte ja niemand ankommen. Selbst die niedlichen Zierfische, die Ratten, die Tauben und die Graugänse, die Lorenz beschrieb, handelten nicht anders. Jedes konservative und reaktionäre Gemüt fühlte sich durch die Schlussfolgerungen des berühmten Verhaltensforschers enorm bestätigt.
Diese Ansicht vertritt auch Fromm und somit erfährt neben Konrad Lorenz' Aggressionsauffassung auch der Freudsche Aggressions- und Todestriebbegriff eine kritische Untersuchung. Fromm beschreibt den Todestrieb folgendermaßen.
Der Mensch wird beherrscht von einem Impuls, entweder sich selbst oder andere zu zerstören, und er kann dieser tragischen Alternative kaum entrinnen. Aus dieser Annahme des Todestriebs folgt, dass die Aggression ihrem Wesen nach keine Reaktion auf Reize ist, sondern ein ständig fließender Impuls, der in der Konstitution des menschlichen Organismus wurzelt.
Dass es eben nicht der Fall ist, dass es sich bei der Destruktivität um biologische Gegebenheiten handelt, geschweige denn, dass es sich um einen ständig fließenden Impuls handelt, das versucht Fromm zu zeigen. Er meint provokativ, dass Freud durch seine dualistische Konzeption von Lebens- und Todestrieb als biologische Gegebenheiten und der Ableitung aller Leidenschaften aus einer Mischung von beiden Trieben etwas zusammenbrachte, was nichts miteinander zu tun hat. Er führt weiter aus, dass in der Freudschen Theoriebildung durch die Einführung des Todestriebs in Abgrenzung vom Lebenstrieb
die Destruktivität zur Rivalin und schließlich zur Siegerin über die Libido und die Ich-Triebe wurde. Der Mensch kann nicht anders, er muss zerstören wollen, denn die destruktive Tendenz ist in seiner biologischen Konstitution verankert.
Damit verlieh er der menschlichen Destruktivität die Bedeutung, eine der beiden fundamentalen Leidenschaften zu sein, womit eine Kritik an der menschlichen Destruktivität beinahe unmöglich gemacht wird und die Frage nach den gesellschaftlichen Gründen ebenso leicht ausgeblendet werden kann. Fromm widerspricht jedoch vehement der These, dass die Destruktivität eine der beiden fundamentalen Leidenschaften des Menschen ist. Damit stellt er sich gegen den späten Freud und dessen Pessimismus, der 1930 schließlich doch meinte:
Denn die Kindlein, sie hören es nicht gerne, wenn die angeborene Neigung des Menschen zum Bösen, zur Aggression, Destruktion und damit auch zur Grausamkeit erwähnt wird.
Fromm sieht das eben nicht so. Das zeigt er, wenn er seine Aggressionstheorie darstellt. Darin unterscheidet er verschiedene Aggressionsformen, wobei er von einer gutartigen Aggression und von einer bösartigen Aggression spricht. Doch bevor wir das genauer untersuchen, hören wir von Bob Marley War in einer neuen Interpretation von Playing for Change Song Around the World. Bisher haben wir gesehen, dass Erich Fromm die Hypothesen, wonach die Destruktivität und die Zerstörungslust des Menschen in seiner Natur angelegt seien, nicht teilt. Er zählt auch zu jenen Kritikern, die in derartigen Aggressionstheorien die Gefahr einer Rechtfertigung für Kriege und Unterdrückung sehen, da die aggressiven Impulse von Zeit zu Zeit einfach entladen bzw. abreagiert werden müssen. Fromm verneint jedoch nicht gänzlich eine Angeborenheit der Aggression. Er unterscheidet aber zwischen den Aggressionsphänomenen und deren Ursprünge. In seiner Analyse differenziert er zwei große Gruppen: die sogenannten gutartigen Aggressionen und die bösartigen Aggressionen. Die gutartige Aggression, auch defensive Aggression genannt, steht für alle Verhaltensweisen, die der Abwehr und der Verteidigung dienen. Sie steht im Dienste des Überlebens und des Lebens. Sie findet sich beim Menschen wie beim Tier und ist angeboren. Sie ist reaktiv und ihr Ziel ist es, die Bedrohung zu beseitigen. Sie wird aktiviert in Form von Angriff oder Flucht, sobald lebenswichtige Interessen bedroht werden. Die gutartige Aggression ist also lebensnotwendig und ist eine Art von Selbstbehauptung. Aber auch zum Erreichen von Zielen ist diese Form von Aggression nötig, denn wenn eine Aufgabe nicht in Angriff genommen werden kann, kann diese auch nicht erledigt werden. Die gutartige Aggression hat ihre Funktion erfüllt, wenn sie ihr Ziel erreicht hat. Viele menschliche Aktivitäten, die kampfähnlich sind, fallen in diese Kategorie und widersprechen nicht der These von der natürlichen Friedfertigkeit des Menschen, wie Josef Ratner meint. Beispiele für die gutartige Aggression wären Verteidigung, Durchsetzung, Rivalität, Ärger und Wut. Die eben angeführte Aggression ist jedoch strikt zu trennen von der bösartigen Aggression, die Fromm als Destruktivität bzw. als Grausamkeit bezeichnet. Sie umfasst diejenigen Verhaltensweisen, die mit der Leidenschaft zu zerstören und mit der absoluten Kontrolle über ein Lebewesen in Zusammenhang stehen. Sie stellt eine Leidenschaft dar, die bei bestimmten Individuen und Kulturen stärker ausgeprägt ist und bei anderen weniger. Sie stellt für Fromm eine mögliche Reaktion auf die psychischen Bedürfnisse dar und ergibt sich aus dem Zusammenwirken von sozialen Bedingungen und den psychischen Bedürfnissen des Menschen. Beispiele für die bösartige Aggression wären Zerstörung, Hass, Neid und Rachsucht. Der zentrale Unterschied zwischen der bösartigen und der gutartigen Aggression ist, dass die bösartige Aggression keine Reaktion auf eine Bedrohung ist und keinen lebensnotwendigen Interessen entspricht. Sie dient vielmehr der Machterhaltung und der Kontrolle über ein Lebewesen. Sie ist in der Charakterstruktur des jeweiligen Individuums verwurzelt und ist nicht angeboren. Dazu schreibt Fromm:
Sie, die bösartige Aggression, stellt keine Verteidigung gegen eine Bedrohung dar. Sie ist nicht phylogenetisch programmiert. Sie kennzeichnet allein den Menschen. Sie ist biologisch schädlich, weil sie sozial zerstörerisch wirkt. Ihre Hauptmanifestationen, Mord und Grausamkeit, sind lustvoll, ohne dass sie einen anderen Zweck zu dienen brauchen. Sie ist zwar kein Instinkt, sie ist aber ein menschliches, in den Bedingungen der menschlichen Existenz selbst verwurzeltes Potenzial.
Die bösartige Aggression ist spezifisch für den Menschen. Denn nur der Mensch tötet ohne biologischen und ökonomischen Grund seine Artgenossen und empfindet dabei Befriedigung. Diese Form der Aggression lässt sich bei Säugetieren so gut wie nicht auffinden. Sie entspricht dem Wunsch zu zerstören und es scheint, dass nur der Mensch allein diese Wünsche hegt und über das Ziel der Selbstverteidigung oder der Befriedigung seiner Bedürfnisse hinaus zerstörerisch ist. So vertritt Fromm die These,
dass die Destruktivität und Grausamkeit des Menschen nicht aus seinem tierischen Erbe oder aus einem destruktiven Instinkt zu erklären ist, sondern dass sie auf Faktoren zurückzuführen ist, durch die sich der Mensch von seinen tierischen Ahnen unterscheidet.
Diese Faktoren sind in der Kultur und der Charakterstruktur zu suchen. Somit sind die Phänomene der bösartigen Aggression nicht instinktiv oder triebhaft, sie entsprechen nach Fromm vielmehr Charakterstrukturen bzw. Charakterdeformationen, die wiederum kultur- und erziehungsbedingt sind.
Pack up your things. Your work here is done. A slave to the beast. No mercy with time. No mercy. They brand you with the fire and push you into the sun. They want the free land to expire. They want everyone to be numb. The world's drinking from a cup that no one wants to share.
Sie hörten von Angus und Julia Stone The Beast. Mit der eben dargestellten Unterscheidung zwischen gutartiger und bösartiger Aggression beschreitet Fromm bereits einen anderen Weg, menschliche Aggression zu untersuchen. Die gutartige Aggression dient der Verteidigung und dem Leben, wohingegen die bösartige Aggression im Dienste der Zerstörung steht und über die Selbstverteidigung hinausgeht. Damit positioniert er sich anders, als dies Freud und auch Lorenz tat. Vor allem im zweiten Teil seines Buches Anatomie der menschlichen Destruktivität führt Fromm eine ganze Reihe von Befunden aus der Neurophysiologie, der Verhaltensforschung, der Paläontologie und der Anthropologie an, die gegen die Theorien und gegen das Aggressionsverständnis der Instinkt- und Triebforscher sprechen. Fromm versucht damit seine These zu untermauern, dass die bösartige Aggression weder angeboren noch ein Bestandteil der menschlichen Natur ist und dass sie nicht bei allen Menschen zu finden ist. Die Theorie des Todestriebs und des Aggressionsverständnisses von Konrad Lorenz greifen zu kurz und rücken den Sachverhalt in ein zu einfaches und undifferenziertes Licht, welches laut Fromm zusätzlich gesellschaftliche Reformen und Entwicklungen erschwert. Die menschliche Destruktivität und Zerstörungslust, die bösartige Aggression, gründet nach Fromm im Charakter des jeweiligen Menschen, der sich entwickelt und sich so auch fehlerhaft entwickeln kann. Sie fußt nicht in der biologischen Konstitution. Sie ist vielmehr ein Resultat einer Fehlentwicklung, vielmehr eine Charakterstörung als angeboren. In der biologischen Konstitution sind nur die physiologischen Bedürfnisse des Menschen wie Hunger, Durst, Schlaf, Schutz oder die Sexualität verankert. Fromm sieht den Charakter des Menschen als einen Ersatz für die beim Menschen nur schwach entwickelten Instinkte. Dem Tier dienen die Instinkte dazu, sich in dessen Lebenswelt zu orientieren und zu überleben. Es lebt in Einklang mit seiner Umwelt. Der Mensch unterscheidet sich darin jedoch vom Tier. Sein Handeln ist kaum von Instinkten determiniert. Auch bei Tieren zeigt sich, dass je höher sie entwickelt sind, desto weniger wird ihr Verhalten durch die Instinkte bestimmt, wie wir das zum Beispiel bei Schimpansen beobachten können. Für die fehlenden Instinkte, die dem Menschen in der jeweiligen Kultur, in der er lebt, bei der Orientierung und beim Handeln behilflich sind, braucht er eine Art zweite Natur. Er benötigt etwas, das ihm unter bestimmten Lebensumständen, in einer bestimmten Kultur, ohne zu zögern und nachzudenken, handeln lässt. Dank dem Charakter findet der Mensch seiner neuen Harmonie mit der Umwelt, in der er lebt. Den Charakter versteht Fromm schließlich als ein System von Strebungen, das sich zu einem bestimmten Zeitpunkt entwickelt und das schließlich bestimmt, wie das jeweilige Individuum handelt, fühlt und denkt. In ihm wurzeln die menschlichen Leidenschaften wie der Drang nach Liebe, nach Zärtlichkeit und zur Freiheit, aber auch die Zerstörungslust, der Sadismus, der Masochismus und die Gier nach Macht und Besitz. Der Charakter des Menschen und somit auch seine Leidenschaften sind für Fromm wiederum die Antwort auf seine existenziellen Bedürfnisse. Im Gegensatz zu Freud sieht Fromm nicht in den Trieben die mächtigsten Kräfte, die das menschliche Verhalten motivieren. Er verortet diese in den Bedingungen der menschlichen Existenz. Mit den existenziellen Bedürfnissen verweist Fromm bereits auf das Wesen des Menschen und sein spezifisches Menschenbild, das wir nun näher betrachten. Davor hören Sie noch von John Frusciante Murderers. Erich Fromm unterteilt die menschlichen Aggressionsphänomene in zwei Hauptgruppen. Die eine bezeichnet er als gutartige bzw. defensive Aggression, die im Dienste des Überlebens und Lebens steht, Die andere nennt er bösartige Aggression bzw. Grausamkeit und Destruktivität. Sie hat ihre Quellen in den menschlichen Leidenschaften, wobei diese wiederum in der jeweiligen Charakterstruktur wurzeln. Der Charakter des Menschen ist bei Erich Fromm die Antwort des Menschen auf seine existenziellen Bedürfnisse. Somit sieht er die bösartige Aggression und ihre verschiedenen Ausdrucksformen, die Grausamkeit und die Zerstörungslust, als eine Antwort auf die existenzielle Situation des Menschen. Um dies besser zu verstehen, betrachten wir hier das menschliche Wesen im Verständnis bei Fromm genauer. Fromm definiert das Wesen des Menschen nicht als gegebene Qualität oder als Substanz, sondern als einen der menschlichen Existenz innewohnenden Widerspruch. Ausgehend von der existenziellen Situation des Menschen beschreibt Fromm das Dilemma, mit welchem der Mensch zu kämpfen hat. Einerseits gehört er, bezugnehmend auf seinen Körper und seine physiologischen Funktionen, dem Tierreich an, wobei das Verhalten der Tiere durch ihre Instinkte und ihren typischen Verhaltensweisen bestimmt ist. Sie leben in der Natur, sind Teil der Natur und sind von der Natur mit all dem ausgerüstet, was sie für ihr Leben benötigen. Im Laufe der Evolutionsgeschichte kam es jedoch zu einem Punkt, bei welchem das Handeln von bestimmten Lebewesen nicht mehr nur durch den Instinkt bestimmt wurde, sodass es seinen zwanghaften Charakter verlor. Diese Lebewesen wurden sich ihrer selbst bewusst und eine neue Spezies entstand, der Mensch. Dadurch, dass er sich seiner selbst bewusst wird, wird er sich auch seiner Vergänglichkeit bewusst und nimmt die anderen als andere wahr. Somit gehört der Mensch andererseits nicht mehr zur Gänze zur Natur. Er kann so sich selbst in Distanz treten und ist somit frei von gewissen Handlungszwängen, wodurch eine Freiheit entsteht, die er bisher nicht kannte. Er wurde von der Natur nicht mehr mit den nötigen Instinkten ausgerichtet, die ihm immer und überall die lebensnotwendige Handlungsanweisung geben, wodurch er sich von ihrer Abhängigkeit zu einem gewissen Stück befreien konnte. Auf der anderen Seite wurde er somit zum hilflosesten Tier unter den Tieren. Aufgrund dieser gewonnenen Freiheit fehlt ihm aber der Orientierungsrahmen, den die Tiere durch ihre Gebundenheit an die Natur genießen, fehlt ihm der sichere Zustand, die Einheit mit der Natur. Fromm resümiert die spezifische menschliche Situation folgendermaßen.
Das Problem der menschlichen Existenz ist demnach einzigartig in der Natur. Der Mensch ist sozusagen aus der Natur herausgefallen und befindet sich trotzdem noch in ihr. Er ist teils wie ein Gott, teils wie ein Tier. Er ist teils unendlich, teils endlich. Die Notwendigkeit, immer neue Lösungen für die Widersprüche seiner Existenz zu finden, ist die Quelle aller psychischen Kräfte, welche den Menschen motivieren, die Quelle aller seiner Leidenschaften, Affekte und Ängste.
Wie bereits weiter oben erwähnt, zeichnet sich der Mensch gerade auch durch jene Bedürfnisse aus, die sich gegenüber dem Tier erweitern. Die Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sexualität hat der Mensch zwar mit dem Tier gemeinsam, ihre Erfüllung reicht jedoch nicht aus, ihn glücklich zu machen. Ihre Erfüllung reicht nicht einmal aus, ihn gesund zu machen, wie es Fromm auf den Punkt bringt. Um die menschliche Psyche zu verstehen, soll sich daher die Analyse auf jene Bedürfnisse des Menschen beziehen, die aus den Bedingungen seiner Existenz stammen. Diese Bedürfnisse, die in der spezifischen menschlichen Situation wurzeln, sind die grundlegenden Kräfte im Menschen. Sie treiben den Menschen an und motivieren ihn. Der Mensch hat seine ursprüngliche Heimat in der Natur verloren, er kann nicht mehr zu ihr zurückkehren, kann nie wieder gänzlich ein Tier werden und muss sich, aufgrund der neu gewonnenen Freiheit, eine neue Heimat schaffen, eine selbstgeschaffene Heimat, in der er selbst wahrhaft menschlich wird und in der er die Welt zu einer menschlichen Welt macht, wie es Fromm ausdrückt. Dazu muss er sozusagen ganz geboren werden. Dies geht über die Geburt, das körperliche Geburt hinaus. Der Mensch lernt selbstständig zu werden, was die vielfältigen sinnlichen Aktionen betrifft, ebenso wie seine Motorik. Er erlernt die Sprache und differenziert seine Gefühle, tritt mit anderen in Beziehung, entwickelt seine Vernunft und sein Identitätsgefühl. Er reift als Mensch und Persönlichkeit heran. All diese Schritte im Geburtsprozess sind nicht leicht. Jeder Schritt ist anstrengend und angsterregend. Es bedeutet, sichere, bekannte Zustände zu verlassen und sich in neue Formen menschlicher Existenz zurechtzufinden, die noch nicht gänzlich beherrscht werden. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Mensch bei Erich Fromm sich mit einem Konflikt seiner selbst konfrontiert sieht. Auf der einen Seite ist er ein Gefangener der Natur, auf der anderen Seite ist er frei. Er steht weder hier noch da und ist somit zu einem Fremdling in der Welt geworden. Er hat die Einheit mit der Welt verloren. Eben dieser Konflikt, dieses Geteiltsein und das Abgesondertsein sowie die daraus resultierende Isolation ist es, was nach einer Lösung verlangt. Es stellt sich somit die Frage, was der Mensch tun kann, um mit diesem Dilemma fertig zu werden. Was kann der Mensch tun, um jene Harmonie zu finden, die ihn von seinem Alleinsein befreit, jene Harmonie, die ihm die Möglichkeit gibt, sich in der Welt daheim zu fühlen und ihm ein Gefühl der Einheit vermittelt? Eben gerade dieses Bedürfnis nach einer Antwort auf diese spezifisch menschliche Situation macht das Wesen des Menschen aus. Gleichgültig, welche Antwort gewählt wird, jede Lösung muss eine bestimmte Bedingung erfüllen. Sie muss eine Antwort geben, wie das Abgesondertsein überwunden und das ursprüngliche Gefühl von Einheit und Einssein, die Harmonie mit der Welt, wieder gewonnen werden kann. Daraus ergeben sich zwei grundlegende Lösungsversuche, zwei sich widerstreitende Strebungen beim Menschen.
Einerseits aus der Mutterschoß herauszukommen, aus der tierischen Form der Existenz in eine menschliche, aus der Knechtschaft in die Freiheit zu gelangen und andererseits in den Mutterschoß, in die Natur, in die Sicherheit und Gewissheit zurückzukehren.
Somit gibt es zwei Alternativen, zwei grundlegende Antwortmöglichkeiten, zwei grundlegende Lösungen auf die menschliche existenzielle Situation. Einerseits die Rückkehr in eine tierische Existenz, die Form als Regression bezeichnet, oder das Erreichen und das Streben nach einer menschlichen Existenz, die als Progression bezeichnet. Die Bedürfnisse, die nun aus der existenziellen Situation des Menschen entstehen und die auf das grundlegendere Bedürfnis nach Einheit zurückzuführen sind, diese Bedürfnisse nennt Fromm die existenziellen Bedürfnisse, die als die Quellen der menschlichen Leidenschaft ansieht. Wobei der ausgebildete Charakter des jeweiligen Menschen die vorherrschende Antwort auf diese Bedürfnisse darstellt. Diese existenziellen Bedürfnisse sind für Fromm das Bedürfnis nach Bezogenheit, Transzendenz, Verwurzelung, Identitätserleben, Rahmen der Orientierung und einem Objekt der Hingabe. Wobei sich innerhalb dieser Bedürfnisse wieder zwei Alternativen eröffnen, die entweder der regressiven Lösung oder der progressiven Lösung entsprechen. Im Fall der Regression versucht der Mensch, all das loszuwerden, was ihn zum Menschen macht, vor allem die Vernunft und die Bewusstheit seiner selbst. Diese Orientierung zeichnet sich durch Narzissmus, Destruktivität, Inzest, Herdenkonformität sowie Irrationalität aus, wohingegen sich der progressiv orientierte Mensch um die volle Entwicklung seiner menschlichen Kräfte bemüht. Liebe, Kreativität, Individualität, Vernunft und produktive Bezogenheit zeichnen seinen Charakter aus. Auf der Grundlage dieser beiden Orientierungen, der regressiven und der progressiven, richtet sich das Charaktersystem des jeweiligen Menschen ein, wobei jeder Charakter eine für sich spezifische Komposition von Antwortmöglichkeiten repräsentiert. Reihentypen, die nur der einen bzw. nur der anderen Richtung angehören, sind in der Realität nicht aufzufinden. Trotzdem lässt sich eine Tendenz bei jedem Charakter erkennen, die Fromm Charakterorientierung nennt. Diese Orientierung bezeichnet er als produktiv bzw. nicht produktiv, wobei bei der produktiven Orientierung die progressiven Strebungen überwiegen und bei der nicht produktiven Orientierung die regressiven. Dieser Einteilung folgt dann später die Formulierung von biophiler Orientierung, welche zum Wachstumssyndrom führt und der produktiven Orientierung entspricht, im Gegensatz zur nekrophilen, nicht produktiven Orientierung, die zum Verfallssyndrom führt.
There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us?
why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can you hear me speaking?
Sie hörten von Leonhard Cohen, There is a War. Nun kehren wir wieder zurück zu Fromms Aggressionsverständnis. Die Lust an der Zerstörung, die Destruktivität und die Grausamkeit, die bösartige Aggression ist, wie wir gesehen haben, für Fromm eine Folge von Charakterausprägungen. Er versucht zu zeigen, dass die Destruktivität eben eine der möglichen Reaktionen auf die psychischen Bedürfnisse ist, die in der Existenz des Menschen verwurzelt sind. Diese existenziellen Bedürfnisse wurden im vorherigen Exkurs dargestellt und erläutert. Bezugnehmend auf diesen Exkurs haben wir gesehen, dass die Charakterorientierung eine Antwort auf die existenziellen Bedürfnisse des Menschen sind, die wiederum aus der existenziellen Situation des Menschen entstehen. Fromm stellt letztendlich zwei grundlegende Charakterorientierungen gegenüber, die Biophilie und die Nekrophilie. Unter Biophilie versteht er die Liebe zum Leben, zum Lebendigen. Sie steht in enger Verbindung mit der Selbstverwirklichung, der Selbstentfaltung, der Liebe, mit Freude und mit der Vernunft. Wohingegen die Nekrophilie, die Liebe zum Toten, in einem engen Verhältnis zu Verfall, Tod, Geld und Macht steht. Ihre Entwicklung geht auf Kosten der Biophilie. Die Biophilie bzw. die Nekrophilie entsprechen den progressiven bzw. den regressiven Antworten auf die existenziellen Bedürfnisse bei Erich Fromm. Es sei jedoch nochmals nachdrücklich erwähnt, dass keine reinen Typen existieren. Jeder Charakter setzt sich aus biophilen bzw. nekrophilen Tendenzen zusammen. Die Frage ist vielmehr, welche Tendenzen überwiegen. Doch erinnert die Biophilie und die Nekrophilie nicht an den freudschen Triebdualismus von Lebens- und Todestrieb? In welchem Verhältnis stehen sie zu diesem? Hat nicht Freud bereits die menschlichen Verhaltensweisen als ein Produkt von Lebens- und Todestrieb angesehen? Auf diese Frage geht Fromm in der Anatomie der menschlichen Destruktivität ebenso ein und stellt deren fundamentalen Unterschied klar hervor.
Der Unterschied zwischen Freuds Auffassung und der hier dargelegten Biophilie-Nekrophilie liegt nicht in ihrer Substanz, sondern darin, dass nach Freuds Auffassung beide Tendenzen sozusagen gleichrangig sind, dass sie beide biologisch gegeben sind.
Fromm hingegen sieht die Biophilie als einen biologisch normalen Impuls an, wohingegen die Nekrophilie eine Pathologie darstellt. Sie tritt, wie Fromm meint, als Folge eines gehemmten Wachstums, als Folge des ungelebten Lebens, als eine seelische Verkrüppelung auf. Ein biophiler Mensch ist einer, der Freude am Lebendigen hat, sich durch die Liebe zum Leben und zum Wachstum auszeichnet, wohingegen der nekrophile Mensch genau das Gegenteil ist. Ihn ziehen Zerstörung, Zerfall und Tod an. Er ist dem Leben nicht zugewandt, sondern abgewandt und ihm feindlich gegenüber eingestellt. So grenzt Fromm ganz deutlich die bösartige Aggression, die Destruktivität von der Biophilie ab und stellt die Nekrophilie der Biophilie entgegen, wenn er schreibt.
Die Destruktivität ist der Biophilie nicht parallel, sondern sie ist ihre Alternative. Die Liebe zum Leben oder die Liebe zum Toten ist die fundamentale Alternative, mit der jedes menschliche Wesen konfrontiert ist. Die Nekrophilie wächst in dem Maße, wie die Entwicklung der Biophilie am Wachstum gehindert wird. Der Mensch ist biologisch mit der Fähigkeit zur Biophilie ausgestattet, psychologisch aber hat er als Alternativlösung das Potenzial zur Nekrophilie.
In Bezug auf Freuds Lebens- und Todestrieb grenzt sich Fromm insofern von ihm ab, dass er die Bio- bzw. die Nekrophilie nicht als zusammengehörig und sich mischend auffasst, woraus sämtliche menschliche Verhaltens- und Kulturleistungen entstehen, sondern als zwei Alternativen, die gewählt werden können, um die existenziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Die biophile Orientierung und die nekrophile Orientierung sind beides Möglichkeiten und nicht voneinander unabhängig. Sie stehen in umgekehrtem Verhältnis zueinander. Die Nekrophilie ist die Folge des ungelebten Lebens, des gehemmten menschlichen Wachstums. Jene Lebensbedingungen gesellschaftlicher und persönlicher Natur, die der Entfaltung des menschlichen Daseins im Wege stehen, speisen das Reservoir, aus dem jene feindseligen Tendenzen entspringen, die gegen sich selbst oder gegen andere gerichtet werden.
Zum Essen und keine zum Kochen, keine Zeit für Brändin, keine für den Hund. Hack immer die Finger wund, das macht mich böse, unheimlich böse, böse, böse. Wird sich schon aufs Geld auswirken, der Schweiß und der Finger blierten, der erste ist auch nimmer weit. Ist immer wird aufs Geld schon gefreit. Böse, ja, das macht mich böse. Nervös, böse.
Sie hörten von Rastafander, Böse, Reggae-Musik aus dem Mühlviertel in oberösterreichischer Mundart. In dieser Sendung haben wir Fromms Aggressionsverständnis vor dem Hintergrund seines Menschenbildes dargestellt. Fromm unterteilt die menschliche Aggression in die bösartige und gutartige Aggression, wobei nur die Phänomene der gutartigen Aggression angeboren sind. Sie dienen dem Leben und dem Überleben. In erster Linie der Verteidigung von lebenswichtigen Bedürfnissen. Die bösartige Aggression, zu welchen die Zerstörung und die Grausamkeit gehört, ist spezifisch für den Menschen. Sie ist jedoch nicht angeboren. Sie entspringt dem Charakter des jeweiligen Individuums. Der Charakter ist wiederum eine mögliche Antwort auf die existenziellen menschlichen Bedürfnisse. Fromm sieht den Menschen als Potenzial zur Zerstörung, zur bösartigen Aggression, aber auch zur Produktivität, Liebe, Vernunft und Solidarität liegen, wobei sich die Frage stellt, welche Strebungen wachsen und sich entwickeln. Damit vertritt er einen Standpunkt, dass es im Menschen eine Tendenz zum Wachstum und zur Entwicklung gibt, die gefördert, aber auch gehemmt werden kann. Das Phänomen der Aggression sieht er in diesem Licht und versucht es anhand seiner Gegenüberstellung von gutartiger Aggression und bösartiger Aggression zu analysieren. Es geht somit nicht primär um die Frage, ob der Mensch im Innersten gut oder böse ist, sondern darum, dass sich die Fähigkeiten im Menschen zum Guten und zur Kreativität entwickeln können, jedoch auch zum Bösen, zur Destruktivität und Feindseligkeit, die Fromm als Produkte des ungelebten Lebens, als mangelnde Selbstreife und defizitäre Selbstentfaltung betrachtet.
Wenn man sagt, der Mensch sei fähig, sein ursprüngliches Potenzial zur Liebe und Vernunft zu entwickeln, so impliziert das nicht den naiven Glauben, dass der Mensch von Natur aus gut ist. Die Destruktivität ist eine sekundäre Entwicklungsmöglichkeit, die in der menschlichen Existenz selbst wurzelt und die gleiche Intensität und Macht besitzt, wie sie jede Leidenschaft haben kann. Aber, und das ist der wesentliche Punkt, auf den ich hinaus will, sie ist nur die Alternative zu seiner Kreativität.
Außerdem haben wir gesehen, dass sich seine psychologischen Theorien zur Aggression in Abgrenzung zu den Theorien der Instinkt- und Triebtheoretikern entwickelten. Dabei grenzt er sich von der Annahme ab, dass der Mensch von einem zerstörerischen bzw. aggressiven Impuls angetrieben wird und dass es zwangsläufig immer wieder zu einer Entladung von diesen zerstörerischen Tendenzen kommen muss. Fromm hingegen verneint die Annahme, dass der Mensch von einem derartigen Instinkt oder Trieb gesteuert wird und sucht die Ursachen in der jeweiligen Kultur, Gesellschaft sowie in der Charakterstruktur der Individuen, wobei er alle drei als aufs Engste miteinander verflochten beschreibt. Folglich ruft er zu einer Umkehr und zu einem gesellschaftlichen Wandel auf, der die Bedingungen für eine Kultur schafft, die die Entwicklung einer produktiven Charakterorientierung fördert und somit das Potenzial an Zerstörungslust reduziert. Wie die Ideen der Trieb- und Instinkttheoretiker Kinder ihrer Zeit waren, so war auch Fromm ein Kind seiner Zeit. Und seine Zeit war durch eine tiefe Krise der Menschheit gekennzeichnet, wie Hardegg meint. Der Erste und Zweite Weltkrieg, die faschistischen Bewegungen, Bürokratisierung und Technokratie, Konsumismus, Kalter Krieg und die ökologische Krise konfrontierten die Menschen mit einem enormen Ausmaß an Zerstörung, Tod, Brutalität und Ausbeutung. Fromm meinte, er wollte nicht passiv zusehen, wie sich die Welt auf eine selbstgewählte Katastrophe zubewegt. Darum engagierte er sich auch politisch. Das zeigt, neben der ideengeschichtlichen Tradition, in der Fromm stand, warum er sich nicht mit den Grundannahmen der Instinkt- und Triebtheoretiker zufrieden geben konnte und warum er die Aggressionsphänomene einer erneuten Analyse aussetzte. Vor dem Hintergrund seines Menschenbildes gelingt es Fromm die Annahme, dass dem Menschen eine grundlegende Tendenz zur Zerstörung innewohnt auszuhebeln und darauf aufbauend seinen Aufruf zur gesellschaftlichen Veränderung zu untermauern.